Ja, einen schönen guten Morgen, alle zusammen auch von mir. Ich freue mich, hier zu sein und gemeinsam mit euch weiter im Buch Exodus zu lesen und zu studieren. Und ich musste in der Vorbereitung dann irgendwie daran denken, wie es so oft mit meinen Kindern ist. Ich fing irgendwann an, mit meinen Kindern hier in der Gegend herumzuwandern, herumzulaufen, um ihm die wundervolle Gegend zu zeigen, die wahrscheinlich viele von euch selbst auch noch nicht kennen, in der wir hier leben dürfen, wie wundervoll Gott alles hier gemacht hat. Und während wir dann beim Laufen und beim Wandern und beim Klettern dort unterwegs sind, fangen die Kinder schnell an zu bereuen, dass sie Ja gesagt haben, weil es nicht so einfach ist. Es gibt Dinge, die machen ihnen Angst. Auf einmal müssen sie in die Höhlen hineinkriechen. Es gibt Erschöpfung, die es ihnen schwer macht, Hunger, Motivationslücken. Und manch einer von ihnen würde vielleicht wie Esau für ein Erbsengericht dann den Tag irgendwie ungeschehen machen oder irgendwas verkaufen. Aber ich höre dann immer wieder, warum haben wir zugestimmt, Papa? Warum sind wir nicht einfach zu Hause geblieben? Da ging es uns doch so gut, das war ein Fehler. Vielleicht auch, du hast uns angelogen, du willst uns nur quälen und andere Dinge. All diese Gefühle kommen dann heraus, während wir diesen Weg gehen, der eigentlich auf der einen Seite schön ist, aber auch auf der anderen Seite so mühsam. Aber da ich weiß, was auf uns wartet, lasse ich nicht ab, sondern wir gehen diesen Weg immer weiter, auch wenn sie keine Lust mehr haben, und treibe sie beständig an, diesen Weg zu gehen, um später diese Aussicht, dieses wundervolle Land, das wir sehen können, zu genießen. Und in gewisser Weise ist das doch ähnlich mit Gott, nicht wahr? Den Weg, den Gott mit uns geht nach unserer Rettung. Wir wollen uns vielleicht manchmal lossagen und sagen, früher war es doch nicht so anstrengend. Früher war es doch nicht so von Leid geplagt. Früher war es doch irgendwie einfacher. Und wir würden vielleicht manchmal von diesem Weg uns trennen und lossagen. Wären lieber dort geblieben, wo wir schon mal waren. Aber Gott, er kann nicht loslassen. Und Gott lässt nicht los. Und das ist die Botschaft, die wir heute sehen wollen, einen Gott zu sehen, der nicht loslassen kann. Das wollen wir heute gemeinsam in dieser Predigt beleuchten. Nachdem also das Volk Israel, wir haben es die letzten Male gesehen, das Passafest gefeiert hat und sie haben es bekommen, um dadurch Rettung von ihren Sünden zu erlangen, das Gott ihnen übertragen hat als eine feste Gewohnheit, ein festes Fest und ein Gebot, führt Gott sie nun hinaus aus Ägypten. Er führt sie hinaus, wo sie in das verheißene Land hineingehen sollen. Und wenn wir uns also in Erinnerung rufen, was alles passiert ist, dann sehen wir, Gott hat Mose berufen. Er hat ihn berufen und er hat ihn zum Pharao gesandt. Er hat durch Mose zum Pharao geredet. Durch Mose hat Gott die 10 Plagen ins Land geführt. Gott hat selbst durch die 10. Plage alle Erstgeburt des Menschen und des Viehs getötet im Land. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es endlich soweit, all das, was vorhergesagt ist, soll passieren. Das Volk soll aus dem Land herausgehen, aus dem Land Ägypten in das eigene Land. Der Moment, den Gott so lange vorausgesagt hat, der Moment, auf den das Volk dann letztendlich gehofft hat, es ist gekommen. Und innerhalb ihrer Rettung werden sie aus diesem Land herausgeführt, aber wie es oft so ist, wenn Gott Menschen rettet, ist der Weg der Rettung nicht immer der einfachste. Ist der Weg der Rettung nicht immer der Weg, den wir uns vorgestellt hätten? Und so lasst uns einmal unsere Bibeln aufschlagen in Exodus Kapitel 13, Vers 17. Wir werden den Text heute immer wieder Stück für Stück weiterlesen. Und ich möchte lesen von Vers 17, Kapitel 13. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er nahe war. Denn Gott sprach, damit es das Volk nicht bereue, wenn sie den Kampf sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Und Gott ließ das Volk auf den Weg der Wüste des Schilfmeeres abbiegen. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land der Ägypten. herauf. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn er hatte die Kinder Israel ausdrücklich schwören lassen und gesagt, Gott wird sich euch gewiss zuwenden. So führt denn meine Gebeine mit euch von hier herauf. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um auf sie auf dem Weg zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Am Tag wich nicht die Wolkensäule und in der Nacht nicht die Feuersäule vor dem Volk. Soweit erstmal der Text. Wir möchten 5 Punkte heute sehen, wie Gott dieses Volk führt und leitet und wie Gott sich gegenüber diesem Volk verhält. Und wir sehen zuerst, Gott führt sein Volk nicht auf normalem Weg. Gott führt sein Volk nicht auf normalem Weg, sondern auf einen Umweg. Das ist das, was wir zuerst lesen. Das Volk zieht aus, Gott führt das Volk hinaus, aber nicht auf dem Weg durch das Land der Philister, sondern durch einen Umweg. In die entgegengesetzte Richtung. Gott geht mit ihnen einen ganz anderen Weg. Südlich in die Wüste. Die Wüste, die uns wahrscheinlich heute bekannt ist als die Sinai-Halbinsel oder den meisten so geläufig. Nun die Frage, die sich stellt, und ich habe Bücher darüber gelesen, man kann sich streiten. Wenn ihr es wollt, kommt danach gerne auf mich zu. Ich bin auch manchmal noch nicht ganz sicher, aber die Frage ist, wie ist das Volk gelaufen? Und es gibt da unterschiedliche Thesen. Zwei sind recht bekannt, wie das Volk Israel gelaufen sein kann. Auf beiden Seiten gibt es ganz nette Argumente, die man durchaus vertreten kann. Ich habe es versucht, einmal einzuzeichnen. Ich habe irgendwie keine passende Karte gefunden. Dann habe ich es selber eingezeichnet, wie es gewesen sein kann. Also die traditionelle Sichtweise ist die rote Route, wie sie gelaufen sind. Dass das Volk erstmal in den Süden gelaufen ist, anschließend an diesen Golf von Suez überquert hat und anschließend am Berg Sinai, wie er hier auch eingezeichnet ist, dort die 10 Gebote von Gott erhielt. Das ist so die traditionelle Sichtweise von den Römern eigentlich so ein bisschen hervorgebracht. Die andere Sichtweise, die blaue Route, das ist eher mein Favorit, aber das ist nicht so wichtig. Ich stelle beide vor, dann könnt ihr euch selbst entscheiden, was ihr eher bevorzugt. Diese Sichtweise geht davon aus, dass das Volk eben östlich des Golfes von Suez entlang ging und dann in dieser Sinai-Wüste herumlief, von wo auch der Pharao sie gesehen hat oder gehört hat, dass sie dort herumliefen und sie dann aber das Meer nicht dort überquert haben, wo es eigentlich vermutet wird, sondern am Golf von Akaba, weil Sinai sich oder dieser Berg sich eigentlich im Land Midian befand, wo Mose auch früher schon Gott begegnete, weil Gott sagte, an diesem Berg, wo Gott zu Mose sprach, werde ich euch hinführen. Und das wäre dann in Arabien gewesen. Damit wäre Jabal Alors der eigentliche Berg Sinai. Für diese Sichtweisen gibt es beides gute Argumente. Da kann man sich nett drüber unterhalten. Es gibt wenig Bestimmungen. Man muss Orte bestimmen, um zu wissen, wo die anderen Orte sind. Und das darfst du sehen, wie du gerne willst. Das ist gar nicht so wichtig. Für beide Sichtweisen gibt es gute Argumente. Aber was wichtig ist, dass wir sehen können, für beide Routen, für beide Wege zeigen auf, dass Gott sie einen Umweg führte. Was wir sehen können, ganz klar im Text, ist, dass Gott sie auf jeden Fall durch einen Umweg geführt hat, einen anderen Weg, wie sie eigentlich gehen sollten. Gott lässt also sein Volk auf einen Umweg laufen. Der Weg zu den Philistern wäre eigentlich der direkte Weg gewesen ins verheißene Land. Aber vermutlich hätten die Israeliten dort sehr viel Kampf gesehen, sehr viel Grausamkeit gesehen. Dort hätten sich Menschen ihnen in den Weg gestellt. Und vermutlich würden sie dort Schwierigkeiten bekommen. Schwierigkeiten mit den Philistern. Sie waren immer Feinde gewesen, auch später. Und sie würden dadurch entmutigt werden und wahrscheinlich wieder zurückgehen wollen, umkehren wollen nach Ägypten. Nun, die Sache ist die, das Volk, es wusste ja nicht, was auf sie warten würde, wenn sie den direkten Weg gehen würden. Sie wüssten ja nicht, dass diese Situation sie überfordern würde. Gott bewahrt sie also vor diesem Weg, indem sie eine Abbiegung laufen, aber das Volk kann es ja nicht sehen. Das Einzige, das das Volk sieht, ist, sie gehen einen Umweg. Sie gehen einen Weg, der ihnen eigentlich nicht ganz passt. Ein Umweg, den sie gehen müssen. Und das ist eine Sache, die immer wieder passiert, wie Gott uns führt innerhalb der Rettung, Menschen führt, die an ihn glauben, dass er sie auf Umwege führt. Gott führt Menschen oft nicht auf dem geraden Weg an das Ziel, sondern oft in unserem Lebensweg geht es durch Umwege. Und diese Umwege können im ersten Moment absolut störend für uns sein, weil wir den direkten Weg sehen. Und wir sagen, ich möchte doch lieber den direkten Weg gehen. Ich möchte doch lieber den Weg gehen, wo ich das Ziel schon irgendwo geradeaus sehen kann. Ich möchte nicht in eine falsche Richtung laufen. Wir wollen lieber den Weg gehen, der direkt führt, die Abkürzung. Und wenn Gott uns dann durch Umwege führt, dann mögen wir vielleicht erstmal misstrauisch werden oder missmutig, unwillig und entmutigt von Gott. Warum führt Gott mich jetzt gerade auf Umwegen? Und ich schaue mein Leben an und sage, mein Leben ist gekennzeichnet von Umwegen und ich frage mich, wäre ein anderer Weg nicht besser gewesen, Gott? Gott plant in seinem Weg all die Dinge hinein, die gut für uns sind. All die Dinge hinein, die wir brauchen. Und Gott weiß, welcher Weg gut für uns ist und welcher Weg nicht gut für uns ist. Und er lässt uns auf dem guten Weg, den er für uns vorgesehen hat, laufen. Und oft können wir im Nachhinein erst, wenn wir auf diesen Weg zurückblicken, sehen, ah, okay, ja, dieser Weg war wirklich besser. Dieser Weg war wirklich gut für mich. Und später dann können wir Gott dankbar sein, weil wir verstehen, weil wir diesen Blick bekommen, dass es gut gewesen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht bist du auch selbst in einer Situation in deinem eigenen Leben, dass du sagst, ich bin an einem Punkt in meinem Leben und frage mich, Gott, warum hast du mich hierher geführt? Warum muss ich auf diesem Umweg an diese Stelle meines Lebens kommen? Vielleicht durch Konflikte, vielleicht durch schwere Entscheidungen, vielleicht durch schwierige Lebensumstände, vielleicht durch Einschränkungen im eigenen Leben, vielleicht durch Lasten, die dir auferlegt werden. Du fragst dich, warum ist mein Leben gerade so schwer, gerade so anstrengend? Warum muss ich einen Weg gehen, von dem ich denke, dass er gar nicht so gut für mich ist oder gut zu sein scheint? Aber so wie Gott diesen Umweg für Israel bestimmt hat, weil der andere Weg nicht gut für sie gewesen wäre, genauso führt Gott uns heute durch unsere Wege, Umwege, die für uns wie Umwege erscheinen, aber für Gott gute Wege sind, um etwas Gutes zu bewirken, um uns in die Situation hineinzuführen, die gut für uns sind, um uns vor Gefahren zu schützen, die uns schaden würden, um uns vor Erlebnissen zu schützen, die uns in unnötige Gefahr bringen würden. Gott sah, dass der Weg für Israel nicht gut gewesen wäre durch das Land der Philister. Er sah, dass sie Angst bekommen würden, dass sie zurückgehen würden und deshalb führt er sie auf einen Umweg, der besser für sie ist. Und manchmal macht Gott das auch mit uns. Manchmal führt Gott auch uns in unserem Leben durch Umwege an das Ziel, weil es besser für uns ist, weil er vorhergesehen hat, dass das ein guter Weg für uns ist. Auch wenn wir es nicht gleich sehen können, auch wenn es manchmal schwer ist. Weiter berichtet Mose uns ein Zeichen von Gottes Treue. Die Israeliten, sie nahmen zusätzlich etwas mit. Hier wird berichtet, dass Mose die Gebeine von Josef mitnahm. Also der Text gibt uns diesen einen Zusatz mit. Und das ist ganz interessant, weil Josef, er hat die Kinder Israel schwören lassen, dass sie seine Gebeine mitnehmen. Warum? Weil Gott sich seinem Volk wieder zuwenden wird. Josef, der eigentlich alle dort hineingebracht hat in dieses Land, seine ganze Familie, er wusste, dass sie dort nicht für immer bleiben werden, sondern dass sie wieder ausziehen werden, dass Gott sie wieder in das eigentliche verheißene Land bringen würde. Warum? Weil Gott es den Vorfahren verheißen hatte. Und wenn es dann soweit ist, sollten sie ihn mitnehmen, damit seine Gebeine dort begraben werden. Was mit seinen ganzen Brüdern ist, wird nicht berichtet, aber Josef hatte auf jeden Fall dieses Privileg. Und etwas das genauer anzusehen, müssen wir ganz kurz am Ende von 1. Mose hineinschauen in Kapitel 50, dort wird das ein bisschen genauer nochmal erwähnt. Dort müssen wir die Verse 24 bis 26 einmal lesen, um das zu verstehen. Genesis 50, Abvers 24. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe und Gott wird sich euch gewiss zuwenden und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das der Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, Gott wird sich euch gewiss zuwenden. So führt meine Gebeine von hier herauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Josef hatte also diese Gewissheit, er hatte diesen festen Glauben und diese Zuversicht, dass Gott sein Wort halten würde. Dass Gott sich seinem Volk wieder zuwenden würde, weil er es versprochen hat, weil er es verheißen hat. Und Josef wusste also, die Antwort für das Volk Israel ist nicht Ägypten, sondern es ist das verheißene Land. Und Gott wird sein Versprechen halten und er hatte seinen Glauben daran, dass es so sein wird, dass es genauso eintreffen wird. Und als es dann soweit war, als dann Mose kam und er das Volk aus Ägypten herausführt, dann nehmen sie diese Gebeine von Josef mit, um sie mitzunehmen ins verheißene Land. Während Mose also hinauszieht aus dem Land Ägypten und diesen Leichnam mitnimmt, wird daran eine Sache sichtbar. Sie haben es mit einem treuen Gott zu tun. Mit einem treuen Gott, der sein Versprechen hält. Weil sie nämlich diesen Leichnam mittragen und Josef genau diese Worte vom Volk Israel abgenommen hat, sie hat schwören lassen, tragen sie ein Zeichen mit sich. Gott wirkt oft anders, als wir es uns vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob Josef damit gerechnet hat, viele hundert Jahre zu warten, bis es so passiert, oder ein paar Jahrhundert Jahre zu warten. Manchmal sind wir ungeduldig auf die Treue Gottes zu warten. Manchmal fällt es uns schwer zu warten, bis Gott ein Versprechen erfüllt. Manchmal fällt es uns schwer zu warten, bis Gott etwas tut, von dem wir denken oder glauben, dass Gott es tun wird. Und wir fragen uns, warum? Warum wartet Gott manchmal so lange, sein Wort zu erfüllen? Warum müssen wir immer wieder so lange auf seine Treue warten? Gott hat viel mehr Zeit als wir. Gott hat viel mehr Zeit als wir. Wir dürfen wissen, dass die Erfüllung seines Wortes genau zu dem Zeitpunkt eintreffen wird, wann er es für richtig und passend empfindet. Aber Gott lässt niemals zu lange auf sich warten. Sein Zeitplan ist immer genau und immer gut. Und alles wird genau dann eintreffen, wann er es gesagt hat. Gott hat zu jeder Zeit alle Dinge auf dem Schirm. Gott ist nicht vergesslich. Er übersieht keine Details, er übersieht keine Dinge. Die Erkenntnis, die dürfen wir in unserem Herzen tragen, dass Gottes Treue immer zu dem Zeitpunkt eintreffen wird, an dem es gut ist. Und seine Treue ist nicht abhängig davon, wie wir unsere Erwartungen gegenüber seiner Treue vorschreiben. Oft haben wir uns den Gedanken vorgestellt, wie es denn sein würde, wie es aussehen würde, wenn Gott treu ist, wenn Gott sein Wort hält, wenn Gott unser Beten hört, wenn Gott das Gute in unserem Leben voranbringt. Aber die Frage ist nicht, ob Gott so wirkt, wie wir es uns vorgestellt haben, sondern die Frage ist, wie Gott wirkt, wenn er vorhat, so zu wirken. Dieses Volk also, es trug diesen Sarg von Josef mit sich. Und es ist für sie ein Zeichen geworden, ein Zeichen, dass Gott treu ist und dass er jetzt sein Wort erfüllt, dass er jetzt sein Wort hält und sie aus dem Land herausführt. Nun, wir in der Gemeinde, wir tragen keinen Sarg mit uns rum. Ich hoffe, dass ihr keinen mitgebracht habt heute. Aber Gott hat uns doch ein Zeichen des Todes gegeben, durch das wir immer wieder an seine Treue erinnert werden. Haben wir letzte Woche gefeiert. Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden starb. Auch das ist ein Zeichen für uns, ein Zeichen, an dem wir wissen dürfen, Gott ist treu. Über viele Jahrhunderte, Jahrtausende wurde dieses Ereignis vorgesagt. Und Jesus Christus starb an diesem Kreuz, ist vom Tod auferstanden. Und das ist ein Zeichen für uns, ein Zeichen, das wir mit uns tragen, ein Zeichen, das wir in uns tragen dürfen, dass Gott treu ist und dass auch die anderen Verheißungen da sein werden, dass die anderen Verheißungen erfüllt werden. Gott ließ das Volk nicht einfach so ausziehen. Er ließ sich nicht einfach so aus dem Land gehen, sondern er gab ihnen ein Zeichen mit, das unter ihnen ist, das sie beständig vor Augen haben können, ein Zeichen der Treue Gottes. Aber nicht nur, dass er ihnen dieses Zeichen gibt, sondern selbst auch mit ihnen geht. Er ist ihnen beständig gegenwärtig. Das ist der dritte Punkt. Ich lese diese Verse 21 und 22 nochmal vor. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Am Tag wich nicht die Wolkensäule und in der Nacht nicht die Feuersäule vor dem Volk. Wenig Pausen für das Volk, so wie es hier scheint. Das Volk hatte auf dem Weg von Ägypten raus dauerhaft die Gegenwart Gottes bei sich. Gott war die ganze Zeit bei ihnen, immer. Sie konnten das Zeichen seiner Gegenwart sehen. Sie konnten wissen, derjenige, der zu uns gesprochen hat, derjenige, der Mose zu uns geführt hat, derjenige, der die 10 Plagen vollbracht hat, derjenige, der die ganze Erstgeburt getötet hat, derjenige, der ist bei uns. Der lässt uns nicht einfach hinausziehen und wartet irgendwo auf uns, sondern der geht mit uns. Und sie machen sich nicht alleine auf den Weg, sondern er war immer mit ihnen da. Das ist eine sehr tröstende Erkenntnis für das Volk gewesen. Tagsüber hatten sie eine Wolkensäule und in der Nacht eine Feuersäule und dadurch konnte das Volk absolut sicher sein, dass Gott da ist und dass Gott sie nicht alleine lässt. Immerhin, sie haben ihr Leben hinter sich gelassen. Alles, was sie dort hatten, sie haben es aufgegeben, sie haben zwar einige Besitztümer mitgenommen, aber ihr altes Leben war vorbei, ihr altes Leben haben sie hinter sich gelassen. Als Sklaven liefen sie jetzt in ein neues Leben hinein. Aber Gott war bei ihnen und mit ihnen. Es gibt wahrscheinlich für einen Christen kaum eine tröstendere Erkenntnis, als dass Gott da ist und dass Gott einen nicht alleine durch den Lebensweg gehen lässt. Das ist wahrscheinlich eine der tröstenden und ermutigendsten Erkenntnisse für uns. Und vielleicht tut Gott das heute bei uns gar nicht so sichtbar, wie es beim Volk Israel gewesen ist. Manchmal wünschst du das dir vielleicht, ich habe es mir immer wieder gewünscht, wenn ich eine schwere Entscheidung treffen muss, ich einfach nur zum Himmel schauen muss und da steht dann in einer Wolke ja oder nein oder andere Dinge, dass wir ein Zeichen brauchen oder ein Zeichen sehen wollen, das uns hilft, dass Gott so ganz konkret, ganz direkt zu uns spricht. Manchmal könnte das unser Wunsch sein, einfach nur in den Himmel zu schauen und dort zu sehen, ah, okay, Gott ist da. Er lässt mich nicht allein, sondern er begleitet mich. Wir wünschen uns oft das Sichtbare, das, was wir sehen können, was unsere Augen sehen können. Und vielleicht würden wir uns dann manchmal sagen, wenn ich Gott nur sehen könnte oder wenn ich seine Gegenwart sehen könnte, so ganz direkt, zumindest, dass er da ist, das würde mir helfen. Wenn es nur einen Beweis für meine Augen geben könnte, dass Gott da ist, bei mir, in meinem Leben, gegenwärtig, das wäre schön. Und vielleicht würden wir das Volk Israel beneiden und sagen, so wie das Volk Israel Gott bei sich hatte, in dieser Wolken- und Feuersäule, das war schön. Vielleicht würden wir Thomas beneiden, der seine Hände in die Wunden Jesu legen konnte und sagen, ja, das wäre gut. Die Jünger zu beneiden, wie sie mit Jesus gegessen und geredet und ihn berührt haben, mit ihm gesprochen und gelacht haben. Das wäre das, wie ich mir eine Beziehung zu Jesus vorstelle. Aber eigentlich, wenn wir uns bewusst werden, welch tieferen Ausdruck wir haben in unserer Beziehung zu Jesus, wären all sie vielleicht beneidenswert für uns. In Wirklichkeit haben wir einen viel größeren Ausdruck der Gegenwart Gottes, zwar nicht in Form eines Zeichens im Himmel, aber vielmehr, was wir in unserem Herzen erleben können. Bevor Jesus in den Himmel fuhr, sagte er selbst, und siehe, ich bin alle Tage bei euch, bis zur Vollendung des Zeitalters. Das hat Jesus verheißen. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat Jesus dir verheißen, dass es keinen einzigen Tag geben wird, an dem er nicht bei dir sein wird. Dass es keinen einzigen Tag geben wird, ich bin bei euch alle Tage, jeden einzelnen Tag, bis es vorbei ist. Bis wir bei ihm sind, bis das Zeitalter vollendet wird, bis alle Dinge enden und wir die vollständige Gegenwart zu ihm haben können. So lange, hat er versprochen, wird er jeden Tag bei uns sein. Dem Volk Israel begegnet Gott meist durch Mose und sprach durch Mose zum Volk. Jetzt aber braucht Gott das nicht, weil er in den Herzen der Gläubigen wohnt und dort Gegenwart ist. Dort wohnt und spricht und wirkt ganz persönlich, ganz nah, viel tiefer als bei dem Volk selbst. Aber es gibt eine Sache, eine Parallele, die wir unbedingt erkennen sollten im Text. Und zwar, dass es sehr ähnlich ist in unserer Beziehung zu Jesus wie bei dem Volk selbst. Die Tatsache, dass sie etwas tun mussten, um sich dieser Gegenwart Gottes bewusst zu werden. Und zwar, sie mussten in den Himmel schauen. Sie mussten diese Wolkensäule anblicken. Sie mussten das Licht der Feuersäule durchblicken, dass sie gehen konnten. Wenn sie diese Wolke anblickten, dann wussten sie erst da. Dann wussten sie, Gott lässt uns nicht allein. Wenn sie nur auf den Weg blickten oder auf den Boden oder hinter sich in den Rücken nach Ägypten, dann würden sie sich vielleicht doch alleine fühlen. Würden sie sich vielleicht doch unsicher fühlen. Aber ein Blick zum Himmel reichte ihnen. Ein Blick zum Himmel reichte ihnen, um sich wieder neu sicher zu sein. Gott ist da und er lässt uns auf diesem Weg nicht allein. Und es ist genauso bei uns. Wir können schnell in unserem Alltag abgelenkt werden. Wir können schnell in den Sorgen unseres Alltags ersticken. Und wir können zurückschauen in unser Leben, zurückschauen in unsere alten Sünden, zurückschauen in die Dinge, die uns schwer belasten. Oder nach vorne schauen, was uns Sorgen bereitet, in die gesellschaftliche Lage, in die Sorgen des Lebens. Aber wir müssen diesen Blick in sein Wort hineinschauen, den Blick auf Jesus richten. Und dort begegnet er uns in seiner Gegenwart. Wenn wir dort hineinschauen, dann können wir wissen, er ist da und er spricht zu uns. Das ist der Ort seiner Gegenwart, wo wir zu ihm beten, wo wir seine Stimme hören. Und du musst nicht an einen gewissen Ort kommen, um dort Gott begegnen zu können. Gott ist immer da, wo du auch bist. Du musst nicht eine gewisse Sache tun, um Gott begegnen zu können. Gott braucht es nicht. Du musst nicht besser oder anders werden, um Gemeinschaft mit ihm haben zu können. Du musst auch nicht auf eine gewisse Zeit achten, um Gott nahe zu kommen. Gott ist nicht an Zeit gebunden. Gott hat keine Termine, die ihn abhalten könnten, dir zu begegnen. Aber wir müssen dorthin schauen, wo er ist, ihn sehen und ihn erleben in seinem Wort, im Gebet, im Nachsinnen, in der Verkündigung. Dort gibt er uns seine Gegenwart und zeigt sich. Nun, ein weiterer Aspekt in dieser Gegenwart Gottes war natürlich, dass das Volk Israel geführt wurde, geleitet wurde von Gott durch diese Wolken- und Feuersäule und Gott ihnen diese Orientierung gab. Diese Wolke, sie bewegte sich also langsam, dass 600.000 Mann und weitere dieser Wolke folgen konnten. Und Gott führt sie durch diese Wolke einen Umweg, aber sie folgen dieser Wolke, sie gehen ihr nach und er gab ihnen Orientierung, obwohl sie eigentlich in eine falsche Richtung liefen. Und die Frage ist nicht unbedingt, ob sie den Weg besser kannten als Gott, sondern die Frage ist, ob sie gehorsam waren und dieser Wolke nachliefen. Nun, wir suchen oft Orientierung in unserem Leben, da wo wir gerade sind. Wir schauen uns den Weg an, wo wir eigentlich sein wollen und das ist unser Punkt der Orientierung. Das ist eigentlich der Punkt, an den wir hinwollen. Und vielleicht mögen wir sagen, ich habe mir mein Leben so vorgestellt und eigentlich müsste ich jetzt schon lange dort sein. Oder wir sagen, ich habe mir das Leben meiner Kinder so vorgestellt und eigentlich müssten sie schon lange dort sein. Ich habe mir vorgestellt, dass es irgendwann so sein würde und warum ist es nicht so gekommen? Und manchmal führt uns Gott Wege und wir sagen, Gott, nein, nein, eigentlich müsste ich schon lange dort sein. Wir suchen oft die Orientierung in unserem Leben dort, wo wir gerade sind und dort, wo wir gerade hinsehen. Der Ort unseres Lebens soll uns Orientierung geben. Andere Menschen sollen uns Orientierung geben. Der Beruf, die Familie, Freunde, unser Besitz, sonstige Dinge, das sind Fixpunkte für uns, an denen wir uns gerne orientieren in unserem Leben. Und wenn diese Dinge dann sicher scheinen und stabil scheinen, dann fühlen wir uns auch sicher. Aber das Volk Israel musste alles hinter sich lassen. Sie nahmen zwar Besitzgüter und Gold und so weiter mit, aber all die anderen Dinge ließen sie zurück. Sie brauchten etwas, das ihnen Stabilität gab. Das Einzige, das sie hatten, das ihnen wirklich Stabilität geben konnte, war die Gegenwart Gottes, die bei ihnen ist. Und genauso ist es auch in unserem Leben. All die Dinge, von denen wir uns so viel Sicherheit versprechen, all die Dinge, die uns scheinen, Orientierung und Halt zu geben, tun es nicht. Das Einzige, was es tun kann, ist Gottes Gegenwart, Gottes Reden zu uns. Zu wissen, Gott geht immer voraus. Und wir müssen es Gott nicht vormachen, wie es geht, sondern wir machen es ihm nach, wie es geht. Und wir folgen seinem Beispiel. Das ist eine tröstende Erkenntnis, die wir auch heute wissen dürfen. Gottes Gegenwart im Leben der Gläubigen. Aber natürlich auch seine Verherrlichung. Lasst uns noch einige Verse weiterlesen. Ab Kapitel 14, Vers 1 bis 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sprich zu den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich lagern vor Pihachjot und Migdol und dem Meer und Baal Zephon. Ihm gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Und der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, verwirrt irren sie im Land umher und die Wüste hat sie umschlossen. Und ich will das Herz des Pharaos verhärten, dass er ihnen nachjagt. Und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Und es wurde dem König von Ägypten berichtet, dass das Volk geflohen sei. Da verwandelte sich das Herz des Pharaos und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Und er spannte seine Wagen und nahm sein Volk mit sich. Und er nahm 600 auserlesene Wagen und alle Wagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf jedem von ihnen. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, und er jagte den Kindern Israel nach, und die Kinder Israel zogen aus mit erhobener Hand. Und Ägypter jagten ihn nach, alle Pferde, Wagen des Pharaos und seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichte sie, als sie am Meer gelagert hatten, bei Pihahiroth und Beelzephon. Was wir also sehen können ist, Gott führt sein Volk in eine aussichtslose Lage. Jetzt soll es wieder umkehren, jetzt soll es wieder einen anderen Weg gehen und wieder in den Norden laufen, um dort am Meer zu lagern. Und nun dieser Weg, den er sie führte, war eine aussichtslose Lage für das Volk. Es war persönlich, aber auch militärisch eine Sackgasse, ein nicht logisch nachvollziehbarer Weg und Schachzug, den Gott hier über das Volk entschieden hatte. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, warum führt Gott sein Volk in eine Sackgasse, wo es gar kein Entkommen mehr für sie gibt? Wir wissen es, sie wussten es damals noch nicht, dass sie irgendwann durch dieses Meer hindurchlaufen würden. Aber Gott führt sie in einen Weg, wo sie gar nicht mehr wissen, wie sie entkommen können. Sie sind verloren, aussichtslos. Und vielleicht mögen wir diesen Gedanken in unserem Leben auch kennen und immer wieder wiederfinden, dass es Situationen in unserem Leben gibt, da fühlen wir uns in der Sackgasse. Und wir wissen, Gott hat uns irgendwie hierher gebracht, Gott ist da, aber das tröstet uns nur bedingt, wenn wir keinen Ausweg für unser Leben sehen, keinen Ausweg für unsere Situation sehen. Nicht nur, dass das Volk in der Wüste umherlief, sondern auch, dass die Ägypter ihre Wagen spannten und ihn nachjagten. Sie bereuten, sie gehen zu lassen und machen sich jetzt mit diesen 600 Streitwagen auf, um sie zurückzuholen. Und Gott verfolgt mit all dem einen Plan. Das, was bei Menschen oft keinen Sinn ergibt, das ergibt bei Gott immer Sinn. Gott spricht hier das nochmal aus und sagt, noch einmal werde ich den Pharao verhärten. Noch einmal werde ich das Herz des Pharaos antasten und ich werde es verhärten. Ich werde es hart machen, weil ich mich verherrlichen will. Weil die Ägypter erkennen sollen, dass Gott der wahre Herr und Gott ist. Gott hat alles bis ins kleinste Detail geplant und er hat es gewollt. Das Volk ist zwar menschlich gesehen in einer aussichtslosen Lage, aber für Gott befinden sie sich genau an dem richtigen Ort, genau dort, wo er sie haben will, weil er einen Plan mit ihnen hat. Und überhaupt kein menschliches Verhalten, egal ob von den Ägyptern oder von den Israeliten, steht irgendwie gegen den Plan Gottes. Alles, was sie tun, ist im Plan Gottes. Also die Israeliten, die sich fürchten vor den Ägyptern, aber dem Willen Gottes gehorsam sind und ihm nachlaufen, sie sind im Plan Gottes. Und die Ägypter, die ein böses Herz haben und ihre Streitwagen spannen und den Ägyptern nachjagen, sie sind im Plan Gottes. Sie alle, sie befinden sich im Plan Gottes, ohne es zu wissen. Und Gott ist so viel größer. Er ist so viel größer und all das ist sein Plan. Es ist wegen seiner Ehre. Es ist wegen seiner Verherrlichung. Gott führt das Volk in eine aussichtslose Lage, damit er sie dort befreien kann. Und zwar auf diese Weise befreien kann, dass sie nichts, absolut gar nichts hinzutun können. Gott erlöst das Volk letztendlich ohne ihr Wirken, ohne ihr Handeln. Und in dieser schwierigen Lage, in die diese Ägypter hineinkommen, und sie kommen immer näher und näher und wollen sie einholen, Gott führt sein Volk in diese Lage, damit es später keinen Zweifel daran gibt, dass Gott allein sie gerettet hat, sie befreit hat. Meistens wird die Ehre Gottes auch in unserem Leben immer dann am größten, wenn wir scheinbar eine Niederlage erliegen. Wenn die Lage aussichtslos ist und schwer für uns ist und Gott dann eingreift und das ganze Blatt wendet und wir wissen am Ende, Gott alleine hat es getan, dann ist seine Ehre am größten. Gott führt uns auch in unserem Leben immer wieder an genau diese Lebenspunkte, damit er über das Wirken in unserem Leben die größte Ehre bekommt für sich allein. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist. In unserem Leben geht es weniger darum, wie es uns mit allem geht. In unserem Leben geht es nicht darum, ob wir uns wohlfühlen mit all dem, was Gott uns anvertraut. In unserem Lebensweg geht es nicht darum, ob wir okay damit sind, was Gott entschieden hat, welchen Weg wir gehen sollen. Darum geht es gar nicht. In unserem Leben geht es darum, dass Gott die Ehre bekommt. Dass er die Ehre erhält für alle Dinge. Und die Frage ist, die wir uns stellen dürfen, ja, sind wir denn bereit? Sind wir denn bereit, auf unser Wohlbefinden zu verzichten, wenn Gott dadurch die Ehre erhält? Sind wir bereit, dass ich fühle mich wohl in meinem Leben, ich mag mein Leben so, wie es ist, darauf zu verzichten, damit Gott geehrt werden kann mit dem, was er uns anvertraut? Sind wir bereit, aus unserer eigenen Komfortzone auszutreten, wenn Gott dadurch geehrt werden kann? Sind wir bereit, in eine Lebenssituation hineinzulaufen, nur weil Gott sagt, geh, ohne zu wissen, ob es ein Entkommen aus dieser Situation gibt? Sind wir bereit, ohne Rückversicherung unserem Herrn und Heiland zu folgen, nur weil er uns dort vorausgelaufen ist, um ihm diese Ehre zu erweisen? Sind wir bereit, einen Weg zu gehen, bei dem wir nicht wissen, was bei uns noch dabei herausspringen kann, nur damit Gott die Ehre erhält? Das musste das Volk hier tun. All diese 600.000 Mann und Familie mussten diesen Weg weitergehen, um Gott die Ehre zu geben. Und er wollte sich in dieser Situation voll und ganz über sein Volk verherrlichen und geehrt werden. Und das möchte er auch über unser Leben. Aber das ging alles nicht spurlos am Volk vorbei. Sie wurden entmutigt. Lasst uns auch hier noch einige Verse weiterlesen. Kapitel 14, Vers 10 bis 14. Und als der Pharao näher kam, da erhoben die Kinder Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Und sie sprachen zu Mose, hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist nicht das das Wort, das wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen, lasst ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen? Denn es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und Mose sprach zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, der euch heute verschaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr fortan nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Die Ägypter, sie kommen den Israeliten also immer näher und es wird berichtet, dass sie ihre Augen emporhoben und die Ägypter sahen. Sie sehen sie und sie fürchten sich. Sie schreien zu Gott. Das hört sich zunächst gut an, sie schreien zu Gott. Aber gleich wird sichtbar, dass es nicht einfach so ein Schreien zu Gott ist, das ihn ehrt und um Hilfe bittet, sondern an ihrem Reden wird sichtbar, was hier eigentlich passiert, was hier vor sich geht. Denn sie werfen Mose vor, dass er sie in der Wüste umbringen lassen will. Sagt Mose, ach ja, ist das dein Plan? Du willst uns in der Wüste sterben lassen? Gab es in Ägypten keine Gräber, oder? Warum hast du uns rausgeführt, Mose? Und sie erinnern ihn, wir haben dir eigentlich gesagt, lass uns doch einfach in Ruhe in Ägypten. Und das haben wir jetzt davon. Wir alle sterben in dieser Wüste. Sie blicken also zurück und sie sind bereit. Sie sind bereit, loszulassen. Sie sind bereit, sich ihr altes Leben zu wünschen. Ihr altes Leben zurückzuwünschen ohne Gott. Sie haben Angst, dass der Preis der Nachfolge Gott gegenüber zu hoch gewesen ist, dass es sie jetzt alles kosten würde. Und sie blicken zurück und sie sind bereit, von Gott loszulassen. Und sie wünschen sich ihr altes Leben ohne Gott zurück. Obwohl sie die Plagen miterlebt haben, obwohl sie Mose miterlebt haben, jede einzelne Plage, obwohl sie die Tötung der Erstgeburt erlebt haben, obwohl sie selbst das Lamm geopfert haben und mit dem Blut des Lammes ihre Türpfosten bestrichen haben und das Lamm gegessen haben, wenden sie sich jetzt schon gegen Mose und klagen ihn an. Ihr altes Leben verfolgt sie. Und hier werden sie jetzt schwach. Und obwohl Gott sie schon verschont hat durch das Passa, blicken sie an dieser Stelle trotzdem wieder in ihr altes Leben zurück. An die alten Sünden zurück. Und sie zweifeln ihre Rettung an. Sie zweifeln Gott an. Sie bereuen es. Und der Teufel, er hat keine größere Freude, als den Blick unseres Lebens in unser altes Leben zu richten, weg von Gott und hin zum Götzendienst, hin zu unseren Sünden. Er liebt es. Er liebt es, uns zum Zweifeln zu bringen. Nichts bereitet ihm größere Freude, als wenn wir Gott anzweifeln, die Wege Gottes, unsere eigene Rettung anzweifeln. Uns kann es dabei so ähnlich gehen. Auch wir mögen schon viel erlebt haben von dem, was Gott in unserem Leben getan hat und vielleicht einige Dinge erkannt haben, wie Gott ist und wie wundervoll Gott gewirkt hat. Vielleicht nicht die 10 Plagen, aber vielleicht andere Dinge, Gebetserhörungen, wundervolle Dinge, die Gott gewirkt hat, unser neues Herz geschenkt hat. Aber es kann Dinge geben, es kann Zeitpunkte unseres Lebens geben, da fangen wir an zu zweifeln. Da fangen wir an, vielleicht auch unsere Rettung anzuzweifeln. Oft folgen wir Jesus ein Stück weit in unserem Leben. Aber wir schaffen es oft nicht, uns ganz aus diesen Fängen unserer eigenen Sünde und unseres alten Lebens zu lösen. Und wir werden davon verfolgt. Dieses alte Leben verfolgt uns. Es taucht immer wieder auf. Es holt uns immer wieder ein an gewissen Stationen unseres Lebens. Und wir schauen manchmal zurück und würden am liebsten dieser einen Sünde oder dieser einen Sache unseres alten Lebens kurz nochmal Raum geben. Eine Sache, von der wir uns nicht trennen können. Und so geht es diesem Volk an dieser Stelle. Aber damit vertrauen sie Gott nicht allein. Sie vertrauen Gott an diesem Moment nicht mehr, als sie zurückschauen und sich fürchten und dieses Volk sehen, das sie nachjagt mit diesen 600 Streitwagen und sie bekommen es mit der Angst zu tun. Geistlich gesehen machen sie sich in die Hose. So wie es manchmal auch bei uns sein kann, dass wir uns zurückziehen, uns fürchten, den Blick vor Gott verlieren und unser altes Leben uns einholt. So wie das Volk versagt auf voller Länge, versagen wir immer wieder, wenn uns unser altes Leben, unser altes Herz einholt. Aber wie reagiert Gott auf ihr Versagen? Und das ist so wundervoll, wenn wir das sehen können, wie Gott ist. Und Gott gibt hier 3 Ermutigungen, die er ihnen zuspricht. Und das ist so wichtig, dass wir es wissen, dass wir es hören, dass Gottes Handeln nicht von unserem Handeln abhängig ist. Gott handelt nicht so wie wir. Gott reagiert nicht so, wie wir das tun würden. Oft reagieren wir Menschen auf andere Menschen sehr ähnlich. Wir reagieren so, wie sie uns behandeln. Aber es ist nicht schwer, jemanden zu lieben, wenn er uns liebt. Es ist auch nicht schwer, gut zu jemandem zu sein, der uns gut ist. Es ist auch nicht schwer, jemanden anzuklagen, der mich gerade anklagt, oder zu streiten, wo mein Gegenüber streitet. Aber Gott ist so ganz anders. Gott reagiert nicht gleich auf sein Volk, wie sein Volk reagiert, sondern er geht auf wundersame Weise mit ihnen um und er gibt ihnen 3 Ermutigungen. Er gibt ihnen 3 Ermutigungen durch Mose und zwar, er nimmt sie weiterhin an. Das erste, das er durch Mose zu ihnen sagt, ist, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das sind in der Bibel sehr bekannte Worte. 70 bis 80 Mal kommen sie vor und bezeichnen ein völliges Vertrauen in Gott. Fürchtet euch nicht vor den Ägyptern, sondern vertraut auf den Herrn. Gott ermutigt sein Volk, dass sie keine Sorge haben müssen, keine Furcht, sondern Vertrauen in Gott. Als weiteres sagt er, steht fest. Steht fest in eurer Rettung. Bleibt fest bei dem Herrn stehen. Lasst ihn nicht los, sondern klammert euch an diesen Herrn. Steht fest im Leben und lasst euch nicht abbringen davon. Manchmal möchte man gerne fallen, manchmal möchte man gerne wanken, aber Gott macht Mut und sagt, hab keine Angst und halte dich fest. Gott macht ihnen Mut und sagt, ich werde euch voll und ganz aus den Fängen der Ägypter befreien. Ihr werdet sie nie wieder sehen in Ewigkeit. Und dann richtet er ihren Blick auf mit der dritten Ermutigung. Steht und seht die Errettung des Herrn. Schaut euch die Errettung an, die Gott jetzt gleich bewirken will. Schaut zu, wie Gott euch retten will, denn die Ägypter, die euch verfolgen, die werden nie wieder sein. Gott wird diesen Einschnitt machen. Und er trennt letztendlich im Leben der Israeliten diese Verbindung zu den Ägyptern. Und danach gibt es für sie kein Zurück mehr. Danach gibt es keinen Halt mehr. Und dann kommt dieser heilsame Satz, den Gott selbst sagt, denn der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Wie ermutigend können diese Worte für uns sein. Hier heißt es, Gott sagt nicht, komm, wir schaffen das zusammen. Er sagt nicht, komm, du erfüllst deinen Teil, ich erfülle meinen Teil und dann machen wir das irgendwie zusammen. Viele Hände machen ein schnelles Ende, das sagt Gott nicht, sondern Gott sagt, ich mache das für euch. Ihr müsst einfach nur zuschauen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bleibt einfach bei mir und schaut zu, wie ich über euch diesen Sieg vollbringe. Gott kämpft unseren Kampf und Gott trägt unseren Sieg. Und wir haben im Prinzip recht wenig damit zu tun, weil alles an ihm liegt und nicht an unserem Hinzutun. Gott fordert hier nichts von seinem Volk. Er sagt nicht, hey, ich habe euch rausgeführt, ich habe schon die 10 Plagen gemacht, jetzt guckt ihr mal, dass ihr irgendwie in das neue Land dort hineinkommt, ich zeige euch den Weg. Gott sagt nicht, zeigt mal, ob ihr es wert gewesen seid, dass ich euch herausführe aus dem Land. Er sagt das alles nicht, sondern er selbst nimmt diesen Kampf alleine auf sich. Das Volk muss einfach nur gehen. Er stellt sich auf die Seite seines Volkes und kämpft für sein Volk. Und das tut er, obwohl sie sich abwenden von ihm. Obwohl sie bereit sind, loszulassen, lässt er sie nicht los. Das ist die Botschaft. Wenn wir bereit sind, manchmal in unserem Leben Gott loszulassen oder Distanz zu Gott zu gewinnen, weil wir sündigen, weil wir in seiner Güte zweifeln, weil wir selbst vielleicht Zweifel haben, ob wir gerettet sind, dürfen wir wissen, auch wenn das vorkommt, lässt Gott mich nicht los. Auch wenn ich loslassen will und loslassen würde, hält er mich doch fest. Auch wenn ich aufhöre, gegen eine Sache in meinem Leben zu kämpfen, auch wenn ich den Kampf gegen die Feinde meines Lebens nicht bezwingen kann, lässt Gott nicht los und kämpft diesen Kampf und lässt uns nicht allein in diesem Problem. Und es kann durchaus Zeiten geben, in denen wir schwach und kraftlos sind, Zeiten, in denen die Kraft ausgeht, an Gott festzuhalten und unser Griff immer lockerer wird, bis wir dann merken, ich habe mich nie an ihm festgehalten, sondern er war immer derjenige, der mich festgehalten hat. Manchmal meinen wir, wir würden Gott festhalten, während wir aber im Begriff sind, ihn loszulassen, fallen wir nicht, weil er uns trägt und weil er uns führt. Und das wird an dieser Stelle so sehr sichtbar. Das Volk wird schwach, aber Gott lässt sie nicht los. Spurgeon, er sagte einmal, ich wusste, dass ich mich nicht selbst halten kann, aber wenn Christus versprach, mich zu halten, dann bin ich für immer sicher. Möge diese Erkenntnis heute fest in unsere Herzen verankert werden, damit wir sie erkennen und Gott die Ehre dafür geben, dass er ein Gott ist, der nicht loslassen kann. Amen. Lasst uns gerne noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Vater, wir schauen dich an und wir sehen dich, dass du ein Gott bist, der nicht loslassen kann. Und gleichzeitig werden wir konfrontiert mit unserer Schwäche, mit unserem Versagen, Herr. Ich möchte beten, dass unser Blick heute ganz auf dich ausgerichtet wird. Wir dich sehen können, wie du bist und was du tust, Herr. Dass dir über all dem die Ehre gebührt.
Herr, wir möchten beten, dass du uns heute ermutigst und tröstest und aufrichtest, dass wir diese 5 Punkte neu auch in unserem Leben wahrnehmen und sehen können, Herr, dass du uns nicht loslässt, auch nicht in unserer Schwäche, auch nicht in unserem Versagen, sondern wir in dir gehalten sind und in dir ausgerichtet sind. Dir sei die Ehre und die Verherrlichung dafür, Herr. Amen.